Also, dann fangen wir mal an, würde ich sagen, oder? Erstmal herzlich willkommen von mir und euch allen ein glückliches und gesundes neues Jahr, in dem wir auch mit der BGM wieder durchstarten können, sofern es uns das Videotool erlaubt, zumindest für die jetzige Zeit. Um was geht es heute? Als ich den Vortrag letzten Sommer angefangen habe vorzubereiten, ahnte ich eigentlich noch nicht, was noch alles im letzten Jahr auf uns zukommen wird. Und vor allen Dingen auch, wie sehr uns Meinungen und Ansichten immer mehr spalten können. Und das Thema lautet ja Hashtag wir bleiben zu Hause. Und ja, was soll der Hashtag davor? Ein Hashtag ist in unserer heutigen Zeit, also besonders in den sozialen Netzwerken, so ein bisschen zum Symbol für die Verbreitung von Nachrichten und Meinungen geworden. Damit kann man sich quasi in den Nachrichtenkanal von anderen einklinken und bestimmten Themen eine Aufmerksamkeit geben und diese verlinken. Und je mehr Menschen den gleichen Hashtag nutzen und den gleichen Hashtag abonnieren, desto größer wird ein Thema. Und das Interessante dabei oder auch Erschreckende dabei ist, dass es eigentlich überhaupt keine Rolle spielt, ob die Meinung irgendeinen Bezug zu Fakten hat. Man muss etwas nur oft genug wiederholen und schon wird es zum Thema und schon wird es wahr in unserer Wahrnehmung. Und mit Erschrecken schaut man da die letzten Tage in die USA, wo, wenn man nur oft genug wiederholt, dass die Wahl manipuliert wurde, na dann muss es doch auch stimmen, oder? Dann ist Gewalt und der Sturm aufs Kapitol gerechtfertigt. Also absurd eigentlich. Also man kann es nicht anders sagen. Aber auch hierzulande funktioniert es nach dem gleichen Prinzip. Mit Bestürzen schaue ich mir so manche Auswüchse an von dem, was sich heutzutage Querdenken nennt. Man kann schon, wenn man schon auf der Startseite von seiner Webseite ein Zitat von Sophie Scholl bringt, wie es Querdenken München tut, dann disqualifiziert man sich doch eigentlich für jede sachliche Diskussion um das Thema. Und in der Folge wird dann auf Demonstrationen das Infektionsschutzgesetz mit dem Ermächtigungsgesetz der Nazis gleichgesetzt und das Tragen einer Maske wird als Indiz dafür genommen, dass man in einer Diktatur lebt. Und ich weiß irgendwie gar nicht mehr so ganz, was ich dazu sagen soll, weil mich das auch ein Stück weit fassungslos einfach macht. Und dabei wäre es eigentlich wichtig, in einem ehrlichen Prozess Dinge zu hinterfragen und sich auch kritisch mit der Sinnhaftigkeit oder Sinnlosigkeit der ein oder anderen Maßnahmen auseinanderzusetzen. Auch welche sozialen Auswirkungen das Ganze hat. Aber Vorsicht ist natürlich geboten von jedem, der hier eine einfache Lösung verspricht, wie wir fordern das sofortige Aufhebung aller Maßnahmen oder lass uns nur die Risikopatienten für ein Jahr wegsperren, dann wird alles gut. Meine Cousine, die arbeitet auf einer Covid-Intensivstation, da bekomme ich es live mit, was sich da gerade abspielt. Und das ist einfach nicht lustig. Da liegen Menschen jeden Alters, die unser Mitgefühl brauchen. Und auf der anderen Seite muss man oder muss und darf man natürlich auch nicht auf die Panikwelle aufspringen. Nun gibt es noch eine neue Mutation, die sich noch schneller verbreitet. Jetzt fühle ich mich noch mehr bedroht und Angst ist natürlich ein Hashtag oder ein Narrativ, der sich besonders schnell verbreitet. Und da kann man sich vielleicht daran erinnern, dass ich nur vor etwas Angst haben kann, das mich als Persönlichkeit bedroht. Und wann fühlt man sich bedroht? Ja, wenn man sich identifiziert. Und mit was identifiziert man sich? Da müsste man eigentlich antworten, na, mit den fünf Khandhas oder den fünf Erlebensfacetten. Und hier vor allen Dingen mit dem ersten, dem Körper. Und je mehr wir diese Identifikation lösen können, desto mehr Freiheit kann man auch gewinnen. Und nun ist es ja leider nicht so, dass wir einfach aufhören können, uns unsere Geschichten und Meinungen, die wir über uns selbst und andere gesammelt haben, zu erzählen. Denn an irgendwas müssen wir als unerwachte Wesen glauben und uns daran festhalten. Aber ich möchte heute den Vorschlag machen, mal mit dem ganzen Erzählen dieser weltlichen Geschichten aufzuhören und damit anzufangen, uns das zu erzählen, was der Buddha eigentlich als heilsam erachtet hat. Dann muss man nicht mehr Politikern, den Medien, dem Gesundheitssystem, dem Virus, dem Partner, den Sangha-Mitgliedern oder heutzutage auch beliebt der Deutschen Post oder DHL die Schulter dran geben, dass man gerade nicht das bekommt, was man gerne möchte oder das bekommt, was man gerade nicht möchte, was ja kurz gesagt nichts anderes als Dukkha ist. Aller Unmut, aller Ärger sitzt eigentlich in einem selbst drin. Kein anderer hat Schulter dran. Das im Außen sind ja eigentlich nur die Knöpfe, die gedrückt werden, um zu schauen, wie weit und eifrig wir eigentlich schon praktiziert haben. Und ja, man könnte die Situation besser sein als jetzt gerade zum Praktizieren. Es wird erstens empfohlen, möglichst in Abgeschiedenheit zu leben, was natürlich ideal für die Praxis der Meditation ist. Daher auch der Hashtag wir bleiben zu Hause. Und so sagt der Buddha ja auch deutlich, an Einsamkeit nur sei gewohnt, es ist der Edlen höchstes Gut. Und wer darum sich nicht mehr dünkt, Nirvana finden, wird er schnell. Ich habe dann noch die englische Übersetzung mit reingetan, weil gerade die letzten zwei Sätze von ihm im Deutschen etwas altertümlich formuliert. Da heißt es, but not conceive oneself as best, damn near indeed to Nirvana. Also sich in Abgeschiedenheit von Zeit zu Zeit begeben, in Einsamkeit sich daran gewöhnen, um zu praktizieren, aber dann auf der anderen Seite sich nicht darauf was einzubilden, dass man jetzt abgeschieden und in Einsamkeit lebt, also not conceive oneself as best. Das Zweite ist natürlich, wieso es gerade auch vielleicht auch einfacher fällt zu praktizieren, weil Alter, Krankheit, Tod, also eigentlich die drei der fünf täglichen Betrachtungen springen einen ja förmlich aus jeder Zeitung und jeder Fernsehsendung an. Nun ist hier natürlich weder Hysterie noch Verharmlosung angebracht, sondern sich einfach nicht nur die drei, sondern am besten alle fünf täglichen Betrachtungen bewusst zu machen. So ist das Leben eben. Wie man es dreht oder wendet, es bietet keine Sicherheit und unser Todesurteil war ja schließlich schon die Geburt. Und also sollten wir uns auf den Weg machen, eben nicht mehr geboren zu werden. Und auch hier leitet uns der Buddha ja eigentlich wunderbar an. Und zum Dritten, es ist eben das, was ich oben schon so ein bisschen beschrieben habe, dass mit zunehmendem Fortschreiten der Pandemie ja eigentlich alle möglichen Ansichten und Meinungen auf einen anprasseln. Zumindest habe ich das Gefühl, dass nach der Flüchtlingskrise und der Klimakrise nun die Corona-Krise immer mehr die Menschen spaltet. Und alle Meinungen, ob dafür oder dagegen, werden ja schon fast mit religiösem Eifer vorgetragen. Man fühlt sich ja schon fast so ein bisschen wie die Kalama. Die einen sagen das, die anderen sagen das. Über WhatsApp-Gruppen und per E-Mail bekommt man dann plötzlich ungefragt Artikel zugeschickt, die die eigenen Ansichten noch untermauern sollen, auch wenn man gar nicht gefragt hat. Und ja, was ist denn nun richtig? Und auch hier kann man lernen, sich von sich und seiner Meinung etwas zurückzutreten und sich zu vergegenwärtigen, dass der Buddha gesagt hat, dass seine Lehre dazu führt, dass man mit niemandem mehr streitet. Und in dem Buch des Abhidhamma wird diese Aussage dann zusammengefasst in dem Satz, dass Nirvana ist, streitlos sein. Das ist für mich ohnehin ein super Mantra. Also das könnte man sich eigentlich gleich mal übers Bett hängen und sich täglich vergegenwärtigen, dass eigentlich immer, wenn ich mich mit jemandem streite oder mich über jemanden aufrege, bewege ich mich eigentlich von meinem Ziel, also von meinem eigenen Wohl und von meinem eigenen Heil weg. Und so blöd kann ja eigentlich wirklich niemand sein, dass man das möchte. Und, und so einfach ist es aber halt leider auch nicht. Wir können nicht etwas loslassen, nur weil der andere sagt, dass man es loslassen soll. Das führt ja meist eher sogar zum Gegenteil, also dass man noch mehr festhält. Und erst wenn wir eben mit Mitgefühl, mit Verständnis, mit Liebe, mit Herzenswärme an die Sache rangehen, dann hat es eben auch Aussicht auf Erfolg. Und ja, so möchte ich euch jetzt am Anfang erstmal dazu einladen, dass wir 10 Minuten eine liebende Güte-Meditation machen. Ich werde diese nicht anleiten, jeder darf das so gestalten, wie er möchte, aber versucht einfach in den nächsten Minuten euer Herz zu weiten und zu wärmen. Menschen, die diese Wärme brauchen können, gibt es ja gerade genug auf allen Seiten. Und danach möchte ich gerne mit euch ein paar Sutten besprechen, die speziell für Menschen, die im Haus leben oder jetzt zu Hause sind, empfohlen wurden. Und zum anderen möchte ich aber auch gerne über eure Praxis in der Zeit sprechen, in der letzten Zeit. Meine Idealvorstellung wäre es, dass es heute weniger so ein Frontalvortrag wird, sondern eher ein Austausch und auch eine gemeinsame Lesung. Aber mal sehen, damit ihr euch schon mal darauf einstellen könnt, fände ich es schön von euch, ja, vielleicht auch zu erfahren, was euch durch diese Zeit gerade trägt. Also gibt es etwas, das ihr gerade besonders praktiziert oder etwas, das euch besonders bewusst geworden ist gerade. Ich erinnere mich daran, ich hatte letztens mit Anka geschrieben, wie gesagt, in ihr fällt gerade so besonders dieses Dukkha der Vergänglichkeit auf, was das mit sich bringt. Oder auch, wenn gerade jemand gar nicht praktizieren kann, weil ihn die Situation überfordert, ist das natürlich auch total in Ordnung. Vielleicht finden wir zusammen ein paar Sutten und Praxisanweisungen, die für diese Person gut sind, um mir zu helfen. Und also ich möchte niemanden zwingen, aber fände es tatsächlich schön, wenn sich heute ja vielleicht jeder mal ein bisschen zu Wort auch meldet. Und dann würde ich sagen, starten wir mit einer kurzen Besinnung von 10 Minuten und dann machen wir weiter. Ich schlage noch kurz den virtuellen Gong. Ja, willkommen zurück auf der weltlichen Ebene. Dann geht die Frage gleich mal an euch. Ich habe ja gerade eben schon so ein bisschen meine Gedanken versucht zu sortieren. Jetzt geht es mir hier nicht darum, dass wir irgendwie einen Meinungsaustausch über bestimmte Themen führen, sondern eher darum, ja, ob euch in den letzten Monaten bestimmte Aspekte der Lehre irgendwie besonders in Sichtfeld gerückt sind oder ob es eine Praxis gibt, die ihr gerade verstärkt macht, um durch die Zeit zu kommen, also wie die Anusatis, Satipatthana, Anapanasati, oder gibt ja noch viele andere Übungen oder verstärkt Metta praktizieren. Wie schaut es denn bei euch gerade aus?
Ich kann was dazu sagen.
Ja.
Ich hab mit Zufluchtnahme, das hilft mir wahnsinnig, wenn ich und dann eben sagen, dass das alles Samsara ist und nicht die normale, und wir einfach doch einen Rückzugsort haben. Und was bei mir auch jetzt ist, das habe ich beim Passana mitgekriegt, dass ich Zuflucht zu meinem Atem nehme, wenn ich die Augen zumache und dann Zuflucht. Und ich finde, es ist wunderbar, das fange ich sofort an, Pity zu kriegen. Also es ist eine schöne Sache.
Ja, das glaube ich. Also geht mir tatsächlich auch so. Also gerade auch so Buddha Anusati natürlich, also mit dem Ganzen, was so im Außen passiert, sich dann wirklich ja eine Zuflucht zu haben, auf das man sich konzentrieren kann, wo das einfach mal wegfällt, wo der Geist einspitzig wird und woran man sich erfreuen kann, dass es einen Weg gibt, der das Ganze überwindet. Danke. Anka, du hattest ja das letzte Mal, wo wir geschrieben hatten, erwähnt, dass dir gerade so das Dukkha der Vergänglichkeit auch bewusst wird. Magst du das nochmal ein bisschen weiter ausführen?
Ach, ja, sehr viel kann ich nicht dazu noch sagen, außer ja, wahrscheinlich, weil man sich nicht mehr so ablenken kann durch dieses gezwungene Zurückziehen. Da kommt mir so diese, es wird mir sehr klar, dass es eigentlich alles vergänglich ist und dass wir uns alle eigentlich selbst im Wege stehen, in dem Sinne, dass wir uns halt zu viel erhoffen und zu viele, wenn man sich zu viel erhofft und sich Pläne macht und so, und dann klappt es nicht, dann ist man schon enttäuscht, und das ist Dukkha, ja. Und wie soll ich sagen, dann passiert mir auch, ich versuche viel Metta zu machen, um mir ein bisschen so in mir selbst eine Zuflucht zu finden. Und dann stelle ich manchmal fest, dass ich von Metta auf Karuna umstelle. Und irgendwie denke ich mir, die zwei sind eigentlich recht eng miteinander verbunden. Weil du wünschst jetzt jemanden, dass es ihm gut geht, im Sinne, dass es halt ja ein unvollkommener Wesen ist, der durch sein Festhalten sowieso auf Dukkha stößt. Und dann geht das eine in dem anderen dann wieder zurück. Und aber ich muss sagen, dieses Metta ist auch eigentlich ein sehr schöner und sehr tiefer, da entsteht ein sehr schönes Gefühl, ein Glücksgefühl auch. Wenn es richtig funktioniert, funktioniert es auch nicht immer, dass es so eine Weite in einem entsteht, als ob er seine Konturen verliert, und dann verschmelzt man sich mit dieser Altbüte. Finde ich schön. Klappt nicht immer, aber schon mal. Oft genug.
Ja, vor allem auch, weil du das Dukkha der Veränderung erwähnt hast, was mir da noch so besonders aufgefallen ist, ist, dass das Dukkha nicht nur so in der bloßen Veränderung liegt, sondern vor allen Dingen in diesem Unvorhergesehenen der Veränderung. Weil wir wollen ja, dass sich, also das ist ja klar, ne? Das Leben soll sich konstant irgendwie verhalten oder so, wie wir es uns da wünschen, aber es soll eben nicht so dieses Unvorhergesehene kommen. Und das kann auch ja selbst in kleinen Sachen sein. Das kann irgendwie letzte Woche, wo du mir diesen Vortrag geschickt hattest von einer BGM-Sitzung von vor, wie lange ist das jetzt her? Bestimmt schon 3 oder 4 Jahre teilweise. Wo ich dann zu dir gesagt habe, der Vortrag war wirklich gut, aber er hat mich auch so ein bisschen wehmütig gemacht, weil damals war die Sally noch, hat die Sally noch hier gewohnt und konnte mitmachen. Die Christine konnte noch regelmäßig zu den Treffen vor Ort kommen und hat immer gut mitgemacht. Das war so eine richtig schöne Diskussion um ein Thema, wo sich jeder, also wo nicht nur der Vortragende gesprochen hat, sondern wo jeder sich so beteiligt hat und wo es über so eine Lehre, so einen richtig schönen Austausch gab. Und da hattest du ja dann so gesagt, so, ach ja, das macht mich schon so ein bisschen wehmütig, ne, weil man hätte halt gern, dass das irgendwie so weitergeht. Ne? Und dann geschehen halt irgendwie Veränderungen. Der eine zieht weg, die andere kann es körperlich nicht mehr oder wie jetzt, wir müssen von der Örtlichkeit auf ein virtuelles Treffen irgendwie umspringen, was immer eine andere Qualität hat, als wenn es vor Ort ist, und schon an so kleinen Sachen merkt man es.
Ja. Ja, das ist schon klar. Wir möchten, was der Buddha auch sagt, wir möchten, dass die Sachen so, wenn es etwas Angenehmes ist, dass es immer so bleibt, wie es ist, und das bleibt nie so.
Genau.
So ist es.
Okay. Na gut, aber ich möchte euch auch nicht nötigen, ne? Also wenn keiner mehr möchte, dann gehen wir weiter im Text. Also es gibt ja auch noch genügend Sachen, über die wir gleich noch reden und diskutieren können, oder genügend Praxisempfehlungen vor allen Dingen, über die wir reden und diskutieren können. Und wie kam ich zu den jetzt folgenden Sutten, die wir als nächstes besprechen möchten. Der Vorteil ist ja, wenn man sich am Dhammadhana-Projekt so ein bisschen beteiligt, dann kriegt man immer die, hat man das Glück, sich immer gleich, sobald ein Buch erscheint, mit dem schon auseinandersetzen zu dürfen, weil man es irgendwie wieder online stellen muss oder noch ein Cover macht und so weiter. Und so ging es mir auch mit dem Buch, was letztes Jahr rausgekommen ist, dieses Pure Inspiration vom ehrwürdigen Nana Vimala Mahathera. Und dabei, in dem Buch geht es ja um so ein bisschen seine Lebensgeschichte und Nachrufe und so weiter. Und dabei hinten drin war eine für mich ganz hilfreiche Suttenliste. Also da waren gar nicht die Sutten abgedruckt, sondern es war so eine Auflistung von Sutten, die er Leuten, die ihn gefragt haben oder seinen Schülern empfohlen hat. Und da war eben auch eine Suttenliste von Sutten, die er speziell für die Geistesentwicklung von Laienanhängern empfohlen hat. Und dann dachte ich, Mensch, das ist doch was für uns, also für mich und für euch. Und habe die ganzen Sutten mal rausgesucht, habe die sortiert, habe die teilweise gekürzt und auch so strukturiert dann manchmal auch, dass man sie auch so ein bisschen zur Kontemplationsanleitung nutzen kann. Und die würde ich jetzt gerne mit euch zusammen erarbeiten oder zusammen lesen. Und wenn einem was dazu einfällt, immer gerne. Ansonsten lesen wir sie einfach gemeinsam. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal mit der ersten an. Da geht es eben darum, oder das wäre jetzt mal die erste Praxisempfehlung, was ja auch gerade Christine und Anka schon so ein bisschen angedeutet haben, dass bei ihnen durch die Praxis so ein Glücksgefühl oder so ein bisschen Pity aufkommt. Und das ist jetzt hier eben auch das, was in der ersten Sutta aus der Anguttara Nikaya empfohlen wird, dass man sich eben auch als Laienanhänger nicht nur damit begnügen soll, den Mönchen Almosen zu geben, sondern dass man eben auch selbst Meditation und Geistesentwicklung praktizieren soll und sich regelmäßig eben in Abgeschiedenheit oder in Einsamkeit zurückziehen soll, um dort eben in Verzückung zu verweilen. Und das ist ja, glaube ich, auch jedem klar. Also wenn man die Nachrichten liest, wird man bestimmt nicht hin. Und der hat das gesagt und der das, dann wird es nie was irgendwie mit der Vertiefung. Ne? Also man muss irgendwie auswählen, was man sich reinzieht. Und dann kann man auch die Meditation, also seinen Geist schützen, damit man später dann auch ein angenehmes, eine angenehme Meditation hat. Also, es begab sich, da Anathapindika, der Hausvater, in Begleitung von 500 Leihjüngern zum Erhabenen, begrüßte ihn ehrerbietig und setzte sich zur Seite nieder. Und der Erhabene sprach zu Anathapindika, dem Hausvater, also: Ihr wartet da, o Hausleute der Mönchsgemeinde, auf mit Gewändern, Almosenspeise, Lagerstatt und den nötigen Heilmitteln und Arzneien. Doch nicht sollt ihr euch, o Hausleute, bloß damit zufrieden geben. Danach vielmehr solltet ihr streben. Von Zeit zu Zeit wollen wir die abgeschiedene Verzückung erringen. Danach, o Hausleute, solltet ihr streben. Also mit abgeschiedene Verzückung, da sagt der Kommentar, dass hier eben Pitti, das Entzücken, ein Vertiefungsglied der ersten und zweiten Vertiefung ist. Also auch für Hausleute wird es empfohlen, ab und an das zu praktizieren. Auf diese Worte wandte sich der ehrwürdige Sariputta an den Erhabenen und sprach: Wunderbar ist es, o Herr, erstaunlich ist es, o Herr, wie da der Erhabene so treffend gesprochen hat. Zu einer Zeit nämlich, o Herr, wenn der edle Jünger im Besitz der abgeschiedenen Verzückung verweilt, dann gibt es für ihn keine der folgenden fünf Möglichkeiten. Mit Sinnendingen verbunden Schmerz und Trübsinn, das gibt es nicht zu solchen Zeit. Mit Sinnendingen verbundene Freude und Fröhlichkeit, das gibt es auch nicht zu so einer Zeit. Mit unheilsamen verbundenen Schmerz und Trübsinn, mit unheilsamen verbundene Freude und Fröhlichkeit, mit heilsamen verbundener Schmerz und Trübsinn, das gibt es nicht zu einer solchen Zeit. Zu einer Zeit, o Herr, wenn der edle Jünger im Besitz der abgeschiedenen Verzückung verweilt, da gibt es nicht für ihn diese fünf Möglichkeiten. Recht so, Sariputta. Zu einer Zeit, Sariputta, wenn der edle Jünger im Besitze der abgeschiedenen Verzückung verweilt, da gibt es für ihn keine dieser fünf Möglichkeiten. Also es ist hier eben in diesem Vertiefungszustand bestehen, also eine mit heilsamen Dingen wie Gierlosigkeit, Hasslosigkeit und Unverblendung verbundene Freude. Und das ist natürlich was Schönes. Also dann macht es auch diese Abgeschiedenheit eben erfreulich. Und man fühlt sich da nicht einsam oder isoliert, sondern es erhebt das Gemüt, wenn man danach praktiziert. Die nächste Sutta, da wird empfohlen, auch wieder wird empfohlen, dass man Tugend, rechte Ansicht und die vier Pfeiler der Achtsamkeit etablieren soll. Und gibt es denn jemand, der noch den Text vor sich hat oder der den Text hier gut sieht und den lesen möchte, damit ich hier nicht alles lese?
Ich kann es lesen.
Ja.
Da hast du denn, o Mönch, dich von Anfang an in den heilsamen Dingen zu läutern. Und was ist der Anfang der heilsamen Dinge? Gut geläuterte Tugend und geradlinige Ansicht. Und wenn, o Mönch, deine Tugend gut geläutert sein wird und deine Ansicht geradlinig, dann magst du, auf Tugend gestützt, in den Tugenden gefestigt, die vier Pfeiler der Achtsamkeit in dreifacher Weise entfalten. Welche vier?
Stopp mal kurz, Christina. Mhm. Genau. Wie würdet ihr denn zum einen geläuterte Tugend und geradlinige Ansicht verstehen oder definieren?
Für Einhalten der Silas, oder?
Ja, ich würde es auch als eine Tugend, wo man weiß, warum man diese Tugend praktiziert. So würde ich dieses geläutert. irgendwie interpretieren. Es ist nicht, dass man es einhält, man weiß auch, warum man es einhält.
Ja.
Wäre so meine Erklärung. Und bei geradliniger Ansicht, da weiß ich nicht so genau, ja sicher, man kennt die rechte Ansicht. Könnte auch sein, dass man sie auch nicht immer hat. Ja, man vergisst es auch ab und zu. Und wenn es geradlinig ist, da hat man keine Zweifel daran und man steht fest in dieser Ansicht.
Ja, vor allen Dingen hängt das ja auch miteinander zusammen, diese geradlinige Tugend und die geläuterte Tugend und die geradlinige Ansicht. Ich habe nochmal nachgeschaut in der Lehre der N9, also über die rechte Ansicht, da wird ja verschiedene Formen oder verschiedene Definitionen von rechter Ansicht gegeben. Und ich lese mal das eine noch vor. Da heißt es nämlich eben, derjenige, der eben das Unheilsame und die Wurzeln des Unheilsamen und das Heilsame und die Wurzel des Heilsamen richtig versteht, ist eben einer mit rechter Anschauung. Also ich lese mal nochmal vor, was das bedeutet. Also wenn Freunde, ein edler Anhänger, das Unheilsame und die Wurzel des Unheilsamen, das Heilsame und die Wurzel des Heilsamen versteht, ist er insofern einer mit rechter Anschauung. Einer, dessen Ansicht gerade ausgerichtet ist. Einer, der vollkommenes Vertrauen in das Dhamma hat und der bei diesem wahren Dhamma angekommen ist. Und was ist nun das Unheilsame? Was ist die Wurzel des Unheilsamen? Was ist das Heilsame? Was ist die Wurzel des Heilsamen? Lebende Wesen zu töten ist unheilsam. Nehmen, was nicht gegeben ist, ist unheilsam. Fehlverhalten bei sinnlichen Freuden ist unheilsam. Falsche Rede ist unheilsam. Da haben wir eigentlich die Silas. Boshafte Rede ist unheilsam. Grobe Rede ist unheilsam. Geschwätz ist unheilsam. Habgier ist unheilsam. Übelwollen ist unheilsam. Falsche Ansicht ist unheilsam. Das nennt man das Unheilsame. Und was ist die Wurzel des Unheilsamen? Gier ist eine Wurzel des Unheilsamen. Hass ist eine Wurzel des Unheilsamen. Verblendung ist eine Wurzel des Unheilsamen. Das nennt man die Wurzel des Unheilsamen. Und was, Freunde, ist das Heilsame? Sich abwenden von Töten lebender Wesen ist das Heilsame. Sich abwenden vom Nehmen von Nichtgegebenen ist das Heilsame. Sich abwenden vom Fehlverhalten bei sinnlichen Freuden ist das Heilsame. Sich abwenden von falscher Rede ist das Heilsame. Sich abwenden von boshafter Rede ist das Heilsame. Sich abwenden von grober Rede ist das Heilsame. Sich abwenden von Geschwätz ist das Heilsame. Nicht Habgierigkeit ist das Heilsame. Nicht Übelwollen ist das Heilsame. Rechte Ansicht ist das Heilsame, das nennt man das Heilsame. Und so weiter, die Lehre geht dann noch weiter. Genau. Und dann geht es ja darum, jetzt an die vier Pfeiler der Achtsamkeit in dreifacher Weise zu entfalten. Also Christine, weiter im Text. Welche vier?
Der Wache, o Mönch, beim Körper über den Körper, bei den Gefühlen über die Gefühle, beim Bewusstsein über das Bewusstsein, bei den Geistesformationen über die Geistesformationen, und zwar nach innen, nach außen, nach innen und außen. Unermüdlich, klar bewusst, achtsam nach Verwindung weltlichen Begehrens und Trübsinns. Wenn du, o Mönch, auf Tugend gestützt, in den Tugenden gefestigt, diese vier Pfeiler der Achtsamkeit derart dreifach entfaltest, dann ist bei dir, o Mönch, bei Tag und Nacht ein Wachsen heilsamer Dinge zu erwarten, kein Rückfall.
Dankeschön. Ja, ich würde sagen, die vier Pfeiler der Achtsamkeit zu etablieren, also die Satipatthanas, das können wir doch jetzt gleich mal in einer zweiten kleinen Übung so ein bisschen üben. Ich habe da nochmal um es euch ein bisschen einfacher zu machen, mein Achtsamkeitspraxis-Merkblatt rausgeholt. Manche kennen es vielleicht schon, das hatte ich schon mal vor so einem Vortrag vor 2 oder 3 Jahren weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange es schon her ist, erstellt. Und das ist quasi eine Übungsweise dieser vier Satipatthanas, wie sie der Vantapassana mal empfohlen hat. Und die geht diesen vier Sachen mit jeweils einer Fragestellung auf den Grund. Und ich würde sagen, wir gehen es erstmal durch. Und dann machen wir eben 10 Minuten Übung, wo ich dann immer zwischendrin anleite und die jeweilige Fragestellung wiederhole. Also es ist zum Ersten die Achtsamkeit eben auf dem Körper mit der Fragestellung, wo bin ich? Also diesen erstmal im Körper ankommen, den ganzen Atemkörper empfindend werde ich einatmen, den ganzen Atemkörper empfindend werde ich ausatmen. Dann kommt als zweite Fragestellung das Gefühl ins Spiel, also wie fühlt sich das an, was ich gerade fühle, also angenehm, unangenehm, weder angenehm noch unangenehm. Und das Dritte ist unsere Einstellung gegenüber dem Gefühlten, also welche Einstellung habe ich dem Gefühlten gegenüber, Zuneigung oder Abneigung. Und hier soll eben eine achtsame Einstellung den Gefühlen gegenüber entwickelt werden, egal ob diese angenehm oder unangenehm sind. Und hier ist es eben wichtig zu lernen, die, ich nenne es mal, Geistessankaras vom Gefühl zu trennen. Dadurch, also dem, was gefühlt wird, angenehm, unangenehm, zu trennen von dem, was ich damit mache, diese Zuneigung und Abneigung. Und dadurch kann der Wechsel von der automatischen Reaktion in einen nicht reaktiven Modus stattfinden. Und als Viertes ist dann eben das Sehen der Unbeständigkeit mit der Fragestellung, wie ist das Wahrgenommene, beständig oder unbeständig? Also quasi das Erleben erkennen, erkanntes Erleben praktizieren. Wir können eben nur Unbeständigkeit erleben, da Erleben einen zeitlichen Aspekt hat. Und daher ist eigentlich Erleben gleichzusetzen mit Unbeständigkeit. Denn alles, was erlebt wird, ist eigentlich nur ein Erlebensfluss und eine Prozesshaftigkeit. Alles, was das Leben zu bieten hat, ist nur ein Prozess der Veränderung. Und durch das Sehen dieser Unbeständigkeit erträumt man sich dann vielleicht irgendwann immer weniger Beständiges, weil wir uns dadurch nur unglücklich machen. Wir erkennen eben das Verlangen nach Beständigen als leidhaft und können es dann auch loslassen. Und durch dieses Loslassen können wir dann hoffentlich eben in Frieden leben. Und genau, ich würde sagen, dass wir jetzt mal mit diesen vier Fragestellungen nochmal 10 Minuten meditieren. Und ich müsst euch das nicht merken. Ich wiederhole die Fragestellung dann nochmal. Wo bin ich gerade? Den ganzen Atemkörper empfindend werde ich einatmen den ganzen Atemkörper empfindend werde ich ausatmen. Wie fühlt sich das an? Angenehm? Unangenehm? Weder angenehm noch unangenehm? Welche Einstellung habe ich dem Gefühlten gegenüber? Zuneigung oder Abneigung? Kann ich die Gefühle und meine Einstellung zu ihnen voneinander trennen? Eine Reaktion darauf. Hier ist das Wahrgenommene beständig oder unbeständig? Kann ich diesen Prozess der ständigen Veränderung, einer ständigen Reaktion auf die Gefühle wahrnehmen? Kann ich mein Verlangen auch beständigen, als leidhaft erkennen? Davon loslassen. Möchte ich in Frieden leben? Zufrieden im Jetzt sein. Ja, willkommen zurück. Was bei dieser Übung eigentlich ganz schön ist, ist so dieses Zusammenspiel von Sati und Sampachan. Ja. Also von diesem Sati ist ja so das Erleben unvoreingenommen zu beobachten mit Hilfe der Achtsamkeit. Und Sampachan ja ist das Beobachte erkennen mit Hilfe der Bewusstheit. Genau. Noch jemand eine Anmerkung zu der Sutta oder zu der Übung? Muss ja auch nicht, ne? So, dann nachdem unsere Anhaftung vielleicht schon ein Stückchen weiter gelöst ist, ein ganz kleines Ministückchen, kommen wir zur nächsten Sutta. Ja, spielt wieder Anatta Pindika mit die Hauptrolle. Und da geht es darum, um den nächsten Ratschlag eben die Anhaftung an die Welt aufzugeben und dem Bewusstsein keine Stütze mehr zu bieten. Und die Vorgeschichte in der Sutta ist, dass der Anatta Pindika ist ernsthaft erkrankt und Sariputta und Ananda besuchen ihn aus Mitgefühl. Eigentlich auch wieder eine schöne Komponente, auch zur heutigen Zeit, wo ja viele auch sehr einsam sterben müssen. Und wie wichtig es ist, dass da vielleicht noch mal jemand kommt, der einem auch das Dhamma bringt oder wenn man in einer anderen Religion sich zu Hause fühlt, dann eben das andere bringt, was für den Menschen in der Situation eben, in dieser sterbenden Situation hilfreich ist. Ja, wer möchte denn lesen? Christina hat gerade schon so schön gelesen. Martina meldet sich. Super.
Ehrwürdiger Sariputta, es ist nicht auszuhalten. Ich überstehe das nicht. Meine schmerzhaften Gefühle nehmen zu und lassen nicht nach. Ihre Zunahme zeigt sich nicht, ihr Nachlassen. So als ob ein starker Mann meinen Kopf mit einem scharfen Schwert aufspaltete, so schneiden ungestüme Winde durch meinen Kopf. Es geht mir nicht besser. Ich fühle mich nicht wohl. Meine schmerzhaften Gefühle nehmen zu und lassen nicht nach. Ihre Zunahme zeigt sich, nicht ihr Nachlassen. So als ob ein starker Mann ein zähes Lederband wie ein Stirnband um meinen Kopf zusammenzöge, so gibt es heftige Schmerzen in meinem Kopf. Es geht mir nicht besser, ich fühle mich nicht wohl. Meine schmerzhaften Gefühle nehmen zu und lassen nicht nach. Ihre Zunahme zeigt sich, nicht ihr Nachlassen. So als ob ein geschickter Schlachter oder ein Gehilfe den Bauch eines Ochsen aufschlitzte, so schlitzen ungestüme Winde meinen Bauch auf. Es geht mir nicht besser, ich fühle mich nicht wohl, meine schmerzhaften Gefühle nehmen zu und lassen nicht nach. Ihre Zunahme zeigt sich, nicht ihr Nachlassen. So als ob zwei starke Männer einen schwächeren Mann packten und ihn über eine Grube voll heißer Kohlen rösteten. So gibt es ein heftiges Brennen in meinem Körper. Es geht mir nicht besser, ich fühle mich nicht wohl, meine schmerzhaften Gefühle nehmen zu, lassen nicht nach. Ihre Zunahme zeigt sich, nicht ihr Nachlassen. Dann, Haushalter, solltest du dich so üben. Ich werde nicht anhaften und mein Bewusstsein wird sich nicht auf das Folgende stützen.
Ja, ich habe das jetzt in dem Fall folgen jetzt dann danach, wie wir es ja aus dem Sutten kennen, endlose Wiederholungen. Und damit wir uns das Ganze auch besser merken können und uns nicht mit den ganzen Wiederholungen verhaspeln, habe ich jetzt diese ganzen Sachen, die sonst in einem Absatz sind, auseinandergezogen. Habe die in Stichpunkten gemacht und habe das Ganze noch eben mit der entsprechenden, ja, wie soll man das nennen, unter dem entsprechenden Begriff, zu dem sie gehören, zusammengefasst. Also es ist quasi immer, ich werde nicht an Folgendem anhaften und an mein Bewusstsein wird sich nicht auf das Folgende stützen. Und es fängt dann hier eben an mit den 6 Sinnespforten. Ich mache jetzt mal kurz weiter, Martina.
Ja,
ja. Später wieder. Mit den 6 Sinnespforten, also den inneren Ayatana, also eben nicht an dem Auge anhaften, an dem Ohr, an der Nase, der Zunge, an dem Körper, an dem Geist. Und das Bewusstsein soll sich eben nicht auf das Auge, das Ohr, die Nase, die Zunge, den Körper und den Geist stützen. Dann als nächstes werden eben die 6 Sinnesobjekte, also die äußeren Ayatanas, genannt. Also die Formen, die Klänge, die Gerüche, die Geschmäcker, die Berührungsobjekte und die Geistobjekte. Daraus ergeben sich dann die 6 Arten von Sinnesbewusstsein, nämlich eben Sehbewusstsein, Hörbewusstsein, Riechbewusstsein, Schmeckbewusstsein, Berührungsbewusstsein und Geistbewusstsein. Was hier eigentlich auch ganz schön zu sehen ist. Es gibt eben nicht ein Bewusstsein, was sich ja uns so ein bisschen, oft so ein bisschen zäh als ich bin präsentiert, sondern hier wird eigentlich schon ganz klar, das sind verschiedene Teile, also eine, ich weiß nicht mehr genau, wie es der Bernd mal genannt hat, ein Konglomerat von Akkumulationen oder so ähnlich, genau, die sich da abspielen. Danach folgen dann logischerweise die 6 Arten von Kontakt, Fassa, dann eben das Zusammenwirken von den Sinnespforten, den Sinnesobjekten und dem Sinnesbewusstsein, ist eben der, sind eben die 6 Arten von Kontakt, nämlich eben der Sehkontakt, der Hörkontakt, der Riechkontakt, der Schmeckkontakt, der Berührungskontakt und der Geistkontakt. Und als Reaktion auf Wasser oder als Reaktion auf Kontakt folgt dann eben das Gefühl Vedana. Das Gefühl, das aus Sehkontakt geboren wurde, das Gefühl, das aus Hörkontakt geboren wurde, das Gefühl, das aus Riechkontakt geboren wurde, das Gefühl, das aus Schmeckkontakt geboren wurde, das Gefühl, das aus Berührungskontakt geboren wurde und das Gefühl, das aus Geistkontakt geboren wurde. Und hier möchte ich jetzt mal noch kurz einen Einschub einschieben, also einen kurzen Text, den ich da zum besseren Verständnis ganz hilfreich fand, der mit einem Zitat aus dem Sutta Nipata anfängt und dann danach ein Text ist, wo ja, verschiedene Texte von Paul Debus und Helmut Hecker zusammengeschrieben wurden. Wenn du da vielleicht mal weiterlesen möchtest, Matthias. Ja.
Aus 6 entstanden ist die Welt. In 6 kann wieder ein sie gehen. Die Welt an 6 gehangen da, sie reibt sich immer auf an 6. Es gibt 2 Möglichkeiten, die gesamte Existenz begrifflich zu erfassen. Das heißt, auf ihre letzten Bausteine zurückzuführen. Dabei stellt die eine Weise, wie Paul Debes erkannte, mehr einen Querschnitt, die andere mehr einen Längsschnitt dar. Im Querschnitt zeigt sich die Existenz als eine Schichtung von 5 voneinander abhängigen Faktoren, beschrieben im Kapitel Aneignungen, Form, Gefühl, Wahrnehmung, Aktivität, Bewusstsein. Im Längsschnitt hingegen zeigt sich das Dasein an 6 Phänomenen. Auge, Ohr, Nase, Zunge, Körper, Geist, die nebeneinander als die 5 Sinne nebst dem übergeordneten 6. Sinn, dem Geist, mit dem Organ Gehirn, bestehen. Diese Sechsheit ist aber eine doppelte, in dem jedem Sinn untrennbar auch sein Objekt mitgegeben ist. Also die Formen als Bilder, die Töne, Sprache, Geräusche, Gerüche, Düfte, Geschmäcke, Säfte, Tastungen, Gegenstände und Geistobjekte, Gedanken, Dinge. Im Geist zeigt sich das Bewusstsein, das alle 6 Sinne durchzieht und belebt. Und in den Dingen sind alle Gefühle, Wahrnehmungen und Aktivitäten einbegriffen und gespeichert. So zeigt sich das auf die Frage, was ist alles, sowohl mit den 5 Daseinsfaktoren als auch mit den 6 Sinnesgebieten geantwortet werden kann. Beidem liegt dieselbe Existenz zugrunde.
Dankeschön. Also der Text geht noch weiter und ist noch wesentlich länger. Ich habe da mal die Quelle noch dazu angegeben, wer sich dafür näher interessiert, sich da noch so ein bisschen näher einzulesen. Aber eben ganz schön, wie es ja am Anfang gelesen hat, ja, die Anhaftung an der Welt loszulassen oder davon Abstand zu nehmen. Und dafür muss man aber erstmal wissen, was ist die Welt und wie definiert der Buddha die Welt und wie kommt die zustande und von was muss ich eben ablassen. Und auch da kann man wieder diese Übung, die wir vorhin schon angefangen haben, auch mit reinbringen, wenn man quasi sieht, wie auf Kontaktgefühl folgt und was man dann aus dem Gefühl macht, wie darauf unsere Einstellungen und so weiter folgen. Und genau. Gut, weiter in der Lehrrede. Da werden dann als nächstes die sechs Elemente, also die Dhatus, aufgezählt. Also das Bewusstsein soll sich eben auch nicht auf das Erdelement stützen, auf das Wasserelement, das Feuerelement, das Windelement, das Raumelement und das Bewusstseinselement. Genauso wenig soll es sich auf die Khandas, also auf die fünf Erlebensfacetten, stützen, also auch sich nicht mit der Form identifizieren, mit Gefühl, mit Wahrnehmungen, Gestaltungen und Bewusstsein. Dann als nächstes werden die vier unkörperlichen Gebiete genannt, die ja zu den Vertiefungen noch oder als Folge der vierten Vertiefung noch dazukommen. Das ist nämlich auch ganz wichtig, weil das ist ja heutzutage auch ja, nicht nur heutzutage, sondern generell, dass man irgendwie, wenn man dann mal zu dem Schluss gekommen ist, dass ich der Körper nicht bin, aber der Geist, und der zieht ja weiter, und das, was ich dann da erlebe, das bin ich dann. Und auch hier gibt der Buddha eine Absage. Also das Bewusstsein soll sich eben auch nicht auf das Gebiet der Raumunendlichkeit, das Gebiet der Bewusstseinsunendlichkeit, das Gebiet der Nichtzeit und das Gebiet von weder Wahrnehmung noch Nichterwahrnehmung stützen. Auch interessant, dass diese Lehrrede dem Anatta Bindika gehalten wird, der ja ein Haushälter war, wo man vielleicht denkt, wie kommt denn der zu diesen unkörperlichen Gebieten? Und als nächsten Punkt dann eben auch nicht auf die Welt im Allgemeinen, also nicht auf Loka, also nicht auf diese Welt und auch nicht auf die jenseitige Welt, also auch nicht darauf stützen, dass in einem jenseitigen Dasein dann alles besser wird. Nur hier ist es nicht erfüllend, aber dann im Himmel oder sonst irgendwo ist es dann erfüllend. Und auch diese Anhaftung muss eben aufgegeben werden. Und dann als letzten Punkt, es soll sich eben weder auf Gesehenes, Gehörtes, Empfundenes, Erlebtes und vom Geist angestrebtes und Untersuchtes gestützt werden. Und dann geht die Lehrrede weiter im Text. Nach diesen Worten weinte der Haushälter Anatta Bindika und vergoss Tränen. Da fragte ihn der ehrwürdige Ananda: Brichst du zusammen, Haushälter? Bist du am Verzweifeln? Ich breche nicht zusammen, ehrwürdiger Ananda. Ich bin nicht am Verzweifeln. Aber obwohl ich dem Lehrer und den Bhikkhus, die wert der Hochachtung sind, lange Zeit gehuldigt habe, habe ich nie zuvor solch einen Vortrag über das Dhamma gehört. Solch einen Vortrag über das Dhamma, Haushälter, wird weiß gekleideten Laienanhängern nicht gegeben. Solch ein Vortrag über das Dhamma wird jenen gegeben, die in die Hauslosigkeit gezogen sind. Nun gut, ehrwürdiger Sariputta, möge solch ein Vortrag über das Dhamma weißgekleideten Laienanhängern gegeben werden. Es gibt Männer aus guter Familie mit wenig Staub auf den Augen, die zugrunde gehen, wenn sie solches Dhamma nicht hören. Es wird jene geben, die das Dhamma verstehen werden. Dann, nachdem der ehrwürdige Sariputta und der ehrwürdige Ananda dem Haushälter Anatta Bindika diesen Rat gegeben hatten, erhoben sie sich von ihren Sitzen und nahmen Abschied. Kurz nachdem sie gegangen waren, starb der Haushälter Anatta Bindika und schon erschien bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode im Tusita-Himmel wieder. Danach ging Anatta Bindika, nun ein junger Deva von logisch wunderschöner Gestalt, wunderschöner Erscheinung, sofort geschrittener Nachtstunde zum Erhabenen, wobei er den ganzen Jetahain erhellte. Nachdem er dem Erhabenen gehuldigt hatte, stand er zur Seite und richtete sich in Versform an den Erhabenen. Gesegnet ist der Jetahain, in dem die Seher-Sangha wohnt, worin der Dhamma-König herrscht, Verzückungsquelle ist für mich. Durch Dhamma, Wissen, edles Tun, durch Tugend höchsten Lebensweg. Durch dies ein Sterblicher wird rein und nicht durch Stammbaum und Besitz. Daher ein Weiser, wenn er sieht, was wahr zu seinem Guten führt, das Dhamma weise er erforscht und läutern sollte er sich damit. Sariputta ganz oben steht, im Tugend, Frieden, Weisheitsweg, ein Bhikkhu, der hinüberging, ist ebenbürtig ebenfalls. Und dann geht es dann noch weiter, aber das habe ich jetzt weggelassen, habe ich dann gekürzt. Und ja, was ich an der Sutta eigentlich sehr beeindruckend finde, ist, was die für eine Reaktion in dem Gegenüber auslöst. Und auch, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, wie wichtig auch da gerade für Menschen, die im Sterben liegen, es ist, das da mal zu hören. Martina hatte uns ja letztens auch so einen wunderschönen Vortrag vorgelesen von Ajahn Chah, den ja eine betagte Laienanhängerin gegeben hat. Und wie wichtig ist es, sich gerade in diesen Stunden darauf zu besinnen. Und ja, so möchte ich euch eigentlich auch damit, ich schaue gerade auf die Uhr, es ist schon 21.20 Uhr, ich glaube, wir haben für heute genug gehört, auch wenn das Heft noch durchaus weitergeht. Aber ihr könnt das Heft ja gerne auch so ein bisschen für euch als weitere Übungseinleitung auch benutzen, wenn ihr möchtet. Danach folgen noch die rechten Betrachtungen für Hausleute, also die Anusati-Praxis, mit der sind wir in der BDM, dann sind wir ja auch schon super vertraut. Und so kann man sich diese Anusatis, die danach noch beschrieben werden, eigentlich auch ganz gut so als Kontemplationsgrundlage nehmen und damit praktizieren, wenn einem da, ich hatte ja vorhin auch schon erzählt, gerade Buddha Anusati oder Dhamma Anusati spielt für mich gerade auch eine ganz große Rolle, einfach weil man da so eine Zuflucht einfach gefunden hat, ja, in das Außenrum mal so ein Stück weit vergessen lässt oder man sich einfach klar auf die Praxis konzentrieren kann. Und ja, so kann ich eigentlich nicht viel mehr sagen als das, was hier auch steht, was ich gerade schon vorgelesen habe, dieses daher ein Weiser, wenn er sieht, was wahr zu seinem Guten führt, das Dhamma weise er erforscht und läutern sollte sich damit. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören.
Danke.
Danke. Danke. Wunderbar.
Sehr schön.
Schön.
Voller Abend.
Ja.
Möchte noch jemand was sagen oder hat eine Anmerkung oder was teilen? Ich weiß, man ist dann auch so. Mir fällt dann auch oft nichts ein, wenn ich nur Zuhörer bin. Von daher.
Das war ein wunderbarer Vortrag.
Ja, schön. Das freut mich. Ja.
Ganz fantastisch.
Dank. Vielen Dank.
Na gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch noch eine schöne Woche zu wünschen. Erfriert nicht draußen. Ich war heute wirklich geschockt, wie kalt es war. Genau. Und ja, habt einfach eine gute Zeit und nutzt die Zeit, die uns jetzt gerade geschenkt ist, zur intensiven Praxis. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wiedersehen.
So, super, Sebastian. Ja, danke, danke. Und ich hoffe, wir sehen uns alle zusammen zufrieden in 2 Wochen.
Okay.